Wir beschäftigen uns eigentlich erst wir sind noch gar nicht so weit eigentlich bei Glaubensgrundlagen. Das ist noch, wir sind, also wenn ich wollte schon sagen, gerade bei Jesus Christus, gerade mal, das ist aber das Zentrale, von dem her stimmt es nicht ganz, aber da ist noch eine ganze Menge. Und aber wir beschäftigen uns mit Jesus Christus, das ist das Zentrum, um das geht es hier. Und wir haben ja letztes Mal und vorletztes Mal ja schon gestartet, haben einiges betrachtet. Heute hoffe ich, ich bin immer selber gespannt, so, ich könnte fast mit mir wetten machen, wie weit ich komme. Und ich bin gespannt. Ich möchte eigentlich heute das Thema abschließen, können wir es nicht, aber abrunden und dann zum nächsten Punkt gehen, nämlich die Lehre vom Heiligen Geist, dass wir da auch einen Einblick bekommen, sodass wir ja, vorwärts kommen. Da gibt es noch die Lehre der Gemeinde, auch sehr fundamental. Und ja, aber ich bin guten Mutes, ich darf ja wiederkommen, auch das nächste Jahr, von dem her geht es weiter. Okay, dann, ich hoffe, ihr könnt euch noch ein bisschen daran erinnern. Wir haben darüber gesprochen, über Jesus Christus, über seine Auferstehung, warum Ostern so groß ist, welche Rolle das für uns bedeutet. Und ich möchte euch bitten, ich möchte da starten aus dem Matthäus-Evangelium. Und zwar, Matthäus-Evangelium, Kapitel 24. Kapitel 24, 25, sehr spannend, das sind die Endzeitreden Jesu. Und hier, ausgehend von einem Vers, von zwei Versen, möchte ich euch mit einem wichtigen Aspekt über Jesus Christus, über seine Menschwerdung nachdenken. Kapitel 24, Vers 36. Habt ihr das? Okay. Also Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 36. Es geht um die Wiederkunft. Das ist die Endzeitrede Jesu. Sehr spannend. Und das lohnt sich allein das, sich dafür Zeit zu nehmen. Aber mir geht jetzt um einen wichtigen Aspekt. Jesus sagt, von jedem Tag oder jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmel. Von welchem Tag ist hier die Rede? Tag des Herrn. Und was ist der Tag des Herrn? Der Tag der Wiederkunft, ja. Der Wiederkunft Jesu Christi, wenn der Sohn des Menschen kommen wird mit den Engeln, mit den Heiligen und die Welt gerichtet wird und der Teufel gerichtet wird. Von jedem Tag wer weiß es nicht? Die Engel. Und damit, denke ich, haben wir keine großen Schwierigkeiten, dass die Engel das nicht wissen. Aber dann sagt Jesus etwas Erstaunliches. Auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Also von diesem Tag, sagt Jesus, weiß nicht mal ich Bescheid. Und ist das nicht erstaunlich? Habt ihr euch damit schon mal vielleicht beschäftigt und gefragt, warum weiß nicht mal Jesus von dem Tag? Haben wir nicht darüber geredet? Und ich hoffe, wir haben darüber geredet. Das ist immer die Abstände, die ich entschuldige mich wieder das erste Mal und danach wieder den ganzen Tag hoffentlich nicht mehr. Einfach weil unter der Woche, glaube ich, habe ich viermal Glaubensgrundlagen unterrichtet, habe ich so das Gefühl. Und deswegen weiß ich nie ganz genau immer, wo ich wirklich immer was gesagt habe. Ich bin heute Morgen auf die Homepage gegangen bei euch und ich habe dann entdeckt, dass da MP3 von diesen Abenden ist mit meinem so. Und ich höre mich nicht gerne, echt nicht. Deswegen staune, dass ihr alle da seid. Aber ich wollte wissen, über was ich gesprochen habe. Und ausgerechnet die MP3 von letztem Mal war nicht drauf. Okay. Deswegen kann sein, dass ich mich wiederhole, aber wir haben doch davon gesprochen, von der Göttlichkeit Jesu, oder? Und ich denke, es ist doch klar, Jesus ist Gott und wie viel Beweise es dafür gibt. Und allein wie viel, wenn wir seinen Namen anschauen und was über ihn gesagt wird, was er ganz tut, er ist der Schöpfer. Durch ihn und zu ihm und für ihn sind alle Dinge geschaffen. Wer ist er? Er ist der Schöpfer Gott. Das ist Jesus. Der vor ewigen Zeiten war. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, oder? Und das Wort wurde Fleisch. Wer ist das? Ja, irgendwann mal kriege ich auch euch zu dirigieren. So, Jesus, ja, das ist gewaltig. Und jetzt lesen wir hier und dann heißt es, der Sohn weiß nicht, wann der Tag ist. Ja, ist er jetzt allwissend oder nicht? Nennt mir ein paar Beispiele, wo wir sehen, dass Jesus eigentlich allwissend ist. Oder wo wir denken, oh, guck mal, er weiß es doch. Aus den Evangelien zum Beispiel. Ganz genau. Wie ist die Formulierung? Jetzt fällt es mir nicht ein. Sie dachten bei sich selbst, gell? Und er sah was in ihren Herzen. Und dann sagt, was denkt ihr? Warum denkt ihr so? Also ich könnte mir vorstellen, oh, gut, dass ich nicht Jesus bin. Was du gerade gedacht hast. Gut, dass ich es nicht weiß. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt predigen könnte, wenn ich all das denke, wissen muss, was ihr gerade dabei denkt. Oh Mann, hätte nicht schöner sich anziehen können. Warum hat er die Abstehohren? Wegen dem Mikrofon, damit das besser sitzt. Wann hört er endlich auf? Wann kommt er zum Punkt? Manchmal wünsche ich mir schon das so. Ja. So. Nein, nicht ablenken. Jesus wusste das. Er wusste ganz genau, was in den Herzen der Menschen bewegt, was sie denken. Und das kann er nicht, weil er irgendwie sie so ein, wie heißen die, Mentalist, ja? Das ist so, kennt ihr Mentalist-Typen? Die, und Frauen auch, ja? Die können einfach die Gedanken der Menschen steuern, die können erahnen. Und das macht Jesus nicht. Auch bei den Jüngern. Er läuft irgendwo da und sie haben sich was unterhalten, da kommen sie und sagen, ja, was habt ihr gerade geredet? Warum so, sagt ihr so? Oh Mann! Jesus, das ist fast erschreckend, gell? Es ist eigentlich deutlich, er kann das, er weiß um die Gedanken, er ist allwissend. Ja, letztendlich, weil er Gott ist, ist er allwissend. Warum sagt Jesus an dieser Stelle, ausgerechnet vor dem wichtigsten Tag, wo jeder von uns gerne wissen würde, wann es ist? Ich weiß es nicht, tut mir leid. Weil er ganz Mensch war. Ja, das ist gar nicht schlecht. Das ist sogar sehr gut. Ja. Es geht nicht andersrum. Jetzt müssen wir das aber definieren. Ja, ist er entweder Gott und weiß alles? Oder ist er ganz Mensch und weiß nichts? Er war beides. Aber wie kann man beides sein? Wissend und nicht wissend? Wie kann man in dem Moment wissen, was du gerade denkst und in dem nächsten Moment sagen, ich weiß es nicht, ich bin nicht allwissend? Schwierig, oder? Gut, ich bin mir sicher und ich bin fest davon überzeugt, je mehr ich die Bibel studiere und sie lehre, dass wir bei jeder Lehre der Bibel an einen Punkt kommen, wo wir einfach aussetzen mit unserem Verstand. Weil Gott einfach unseren Verstand übersteigt. Seine Herrlichkeit, sein Plan, sein Tun übersteigt unseren Verstand. Das heißt, wir kommen einfach an unsere Grenzen. Wie kann das Unendliche oder das Endliche das Unendliche fassen? Das funktioniert nicht. Das ist mir vollkommen klar. Aber ich denke, hier gibt es eine gute Erklärung. Und da finde ich, dass wir hier Klarheit bekommen müssen. Was bedeutet, Jesus ist ganz Gott und hundertprozentig Gott? Er ist nicht 50% Gott. Versteht ihr? Warum musste Jesus 100% Gott sein? Um sündlos zu sein. Warum musste sündlos sein? Jawohl, das ist gut. Das ist wie beim Katechismus. Frage, Antwort, ja. Das ist wichtig. Denn wenn er nicht sündlos wäre, hätten wir keine Hoffnung, hätten wir keine Gerechtigkeit. Wäre sein Opfer nichtig gewesen. Es musste ein fehlerloses Lamm, in der Sprache der Bibel zu sprechen, sein. Er musste fehlerlos sein, um für uns Menschen für die Sünde zu sterben. Das ist notwendig. Ja, aber er war 100% Gott, aber er war genauso 100% Mensch. Natürlich stellt jeder von euch Vernünftige, ich gehe davon aus, die meisten sind das, wie kann es etwas geben, 200%? Wie kann es von etwas 200% geben? Und da muss ich sagen, kann ich euch keine Antwort geben. Das ist nämlich göttlich. Das kriegen wir nicht zusammen. Genauso wie wir nicht Erwählung und Verantwortung von Menschen zusammenkriegen. Das ist Gottes Gedanken. Und wenn wir das versuchen und Modelle und Lösungsansätze bringen, wir richten mehr Schaden an, als wir Segen bringen dadurch. Deswegen sollten wir uns da hüten und zu sagen, das ist so und nur so. Aber wie verhält sich das? Würdet ihr das gerne wissen? Also mich hat das schon interessiert, das ist schon, weil übrigens das sehr gerne auch von Nichtchristen, auch von Muslimen, die sich in der Bibel einigermaßen auskennen, sie nehmen das gerne auf, die sagen, Jesus ist nicht Gott. Weil hier steht nämlich, und da kennen Sie sich irgendwie gut in der Bibel, ja, da steht, Jesus wusste auch nicht von dem Tag, also ist er nicht Gott. Nicht Gott. Ja. Wie verhält sich das? Die Lösung liegt in einem Grundverständnis, was die Menschwerdung Jesus betraf, und die Lösung liegt in einem Grundverständnis, warum er auf diese Welt gekommen ist. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen. Was würdet ihr sagen, warum kam Jesus auf diese Welt? Um deinen Willen zu tun, den Willen des Vaters. Warum war das notwendig, den Willen des Vaters zu tun? Ja. Und warum muss diese, ich frage es blöd, gell? Das ist so, aber ich will natürlich auf was hinaus, aber das ist vollkommen richtig, aber ich möchte gerne wissen, als Laie, warum Sünden? Was für Sünden? Sünden heißt, da gibt es Sünde und dann muss das gesühnt werden, oder? Welche Sünde? Welche? Unsere. Welche Sünde unsere? Was ist Unglaube? Dumme Fragen, gell? Aber ich würde gerne sie mit Inhalt füllen. Das, natürlich will ich irgendwo hinaus, das ist schon klar. Was würdet ihr sagen, was ist die Ursünde, wo liegt sie, wenn wir das benennen würden? Ungehorsam. Ungehorsam. Ungehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Deswegen ist gut, aber ich will es ein bisschen genauer. Ja? Jesus kam, um für den Ungehorsam dein und mein zu sterben. Wie sieht dieser Gehorsam aber aus? Gott sagt, Gott offenbart sich und sagt, das ist mein Wille. Und jetzt gilt es, dementsprechend zu leben, oder? Das ist Gehorsam. Spielt keine Rolle, was? Sünde bedeutet von ihrem Wesen Zielverfehlung. Und das heißt, Gott gibt ein Ziel an und wenn ich dieses Ziel verfehle, das ist Sünde. Ziel, warum hat Gott einen Menschen geschaffen? Schlag mit mir meine Lieblingszeilen auf. Nochmal 1. Buch Mose. Und glaub mir, wir sind immer noch Kapitel 24, ich möchte gleich die Lösung dazu geben, aber ich muss von daher kommen, damit wir das verstehen. 1. Mose Kapitel 2. Und ich glaube, ich habe vor einigen Jahren über diesen Text mal auch hier gepredigt, sogar da vorne von der Kanzel. Mal schauen, wie viel sich noch daran erinnert oder wer überhaupt dann da war oder geblieben ist. Schaut mal, Kapitel 2. Vers 15. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Haben wir darüber schon mal gesprochen, hier in Glaubensgrundlagen? Ich glaube, sehr gut, sehr gut. Das heißt, der Mensch weiß, oh, das ist der Schöpfer Gott und ich muss ihm gehorchen. Genau, ich glaube, da haben wir bei der Schöpfung gesprochen. Aber wozu hat Gott einen Menschen geschaffen? Was ist seine Berufung? Bitte? Ja, ihn zu loben, ganz genau, zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Wie sieht dieser Preis und Ruhm aus? Wenn du nach dem Willen Gottes suchst und sagst, Herr, was willst du von mir? Preis mich. Ja, wie sieht das aus? Jawohl, das ist die Berufung des Menschen. Ich möchte euch kurz das vom Text zeigen, schaut mal. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, Gott nimmt Adam und dann pock, versteht ihr, so wie auf so einen Hocker. Und da sitzt er jetzt den ganzen Tag. Schön, Mensch, gut anzuschauen. Und dann, meine Mutter, wir waren 6 Kinder. Und wenn sie geputzt hat, mussten wir auf so einem Hocker sitzen. 6. Und dann sagt sie, ich gehe jetzt Brot kaufen. Und wenn ich zurückkomme, hockt ihr alle auf diesem Hocker. Natürlich. Zumindest hat sie das gedacht. Hat den Boden gewischt. mit Absicht, wenn die Fußspuren man dann sieht, die zum Kühlschrank gehen. Nein, aber ich, und das ist so amüsant. Sie, bis heute war sie überzeugt, dass wir wirklich gesessen sind. Ich habe mal ganz stolz erzählt. Dann bin ich zurückgekommen, saßen sie alle sechs da in einer Reihe. Nein, ich konnte es nicht übers Herz bringen. Ich musste beichten, musste Buße tun. Nee, wir sind dann ganz runter, zack, und wieder schnell. Könnte ja sein, dass sie in dem Augenblick wieder reinkommt. Aber wenn, als sie da war, saßen wir wieder ganz brav. Ja, klar, ist das, was Gott will, einfach auf dem Hocker dasitzen? Nein, aber erbracht und setzen, das Bild für setzen bedeutet in die Ruhe bringen. Das ist das Bild von sitzen im Kontext der Bibel. In die Ruhe. Deswegen sitzt Jesus zu Rechten. Das heißt, er ruht von seinen Werken. Das ist gigantisch. Das heißt, zur Ruhe kommen. Gott schuf alles und sagt: Mensch, hier, komm in meine Ruhe, in meinen Schabbat. Das ist gigantisch. Darf nicht abschweifen. Und dann, er bringt sozusagen, und das ist, er bringt Menschen zu sich. Und jetzt kommt die Berufung des Menschen. Das ist wichtig, dass jeder von euch das weiß, warum er existiert, warum er da ist. Jetzt, warum macht Gott den Menschen? Damit er in diesem Garten eben nicht einfach auf dem Hocker sitzt, sondern ihn bebaut und bewahrt. Und ich glaube, auch darüber haben wir schon mal gesprochen, oder? Was hatte ein Adam, etwas zu bebauen und zu bewahren in einer perfekten Schöpfung, wo der Sündenfall noch nicht da war? Was hat er da zu bebauen und zu bewahren? Ich denke, dass dieses Bebauen, das ist übrigens im Hebräischen das gleiche Wort für dienen. Und das Bewahren ein anderes Wort für Gehorsam ist. Das heißt, Gott bringt den Menschen zu sich selbst, in den Lebensraum, wo Gott ist, nämlich ins Paradies, Anführungsstrichen, das ist Garten Eden. Und sagt: Du bist gemacht, um mit mir in meiner Gegenwart zu leben und mir zu dienen. Und wie sieht dieser Dienst aus? Und das ist vollkommen richtig. Indem du mir gehorchst. Ja, was gehorchen? Und lesen wir weiter. Und Gott, der Herr, Vers 16, gebot. Merkt ihr, hier haben wir die Daseinsberechtigung des Menschen, nämlich mit Gott zu leben, ihm zu dienen, indem man ihm gehorsam ist. Und jetzt ist und sofort kommt aber auch das Gebot, nämlich was zu gehorchen. Und dann kommt zweierlei: Du sollst essen, du sollst nicht essen. In dieser Weise, indem wir das von Gott geschaffene Leben, das Lebensangebot annehmen, gehorchen wir und verherrlichen wir ihn. Mit aller Konsequenz, da könnten wir bleiben und überlegen, dass, versteht ihr, wenn Gott etwas geschaffen hat und es uns anbietet und wir es nehmen, wir verherrlichen dadurch. Aber wir haben so eine, wir verherrlichen Gott nur, wenn wir etwas nicht tun. Gell? Alles Verbote nicht nehmen, das ist Verherrlichung. Das Kasteien. Versteht ihr? Das ist ganz stark ein Gottesverständnis der Anbetung in dem Moment, in dem ich alles nicht tue, dann. Aber Gott beginnt mit dem Tun. Ich formuliere das sehr salopp, aber lebe in dem Leben, was ich dir gegeben habe, und du verherrlichst mich, du lebst in meinem Willen. Das ist gigantisch, oder? Also für mich eröffnet das eine ganz neue Dimension, ein neues Gottesbild. Das heißt neu, ein tieferes Verständnis von Gott. Und das Zweite ist auch wiederum ein Gebot, und dann aber gewisse Dinge auch nicht tun. Gehorsam sein. In beide Richtungen. Tun und nicht tun. Und übrigens, es gibt eine Sünde, eine Vergehungssünde und eine Unterlassungssünde. Sünde ist nicht nur etwas, wenn man etwas tut. Es gibt genauso Sünden, wo wir etwas nicht tun, obwohl wir es tun sollen. Ja? Wo Gott sagt: Mach! Nö. Ja? Lieber nicht. Morgen oder übermorgen oder später irgendwann mal. Nein, nein. Also, und jetzt. Das ist, wenn wir jetzt einfach nochmal das vor Augen führen und sagen: Das ist Sinn des Lebens, das ist die Art und Weise, wie Gott Gemeinschaft haben möchte. Das ist die Art und Weise, warum er den Menschen gemacht hat und was er zu tun hat. Und jetzt sagen wir: Alles klar, oder? Alles klar? Eben nicht. Wer kann so leben? Wer kann im vollen Gehorsam leben und im Anspruch Gottes genügen? Und eigentlich müssen wir alle im Chor jetzt sagen: Das ist unmöglich. Wer schafft das? Ja, keiner. Und liebe Freunde, und darum kam Jesus auf diese Welt, weil es keiner von uns schafft, den Gehorsam zu leben, den Gott verlangt. Okay? Was bedeutet das? Gehorsam sein. Gehorsam bedeutet, seit ich, Gott hat, ist der Schöpfer, okay, er hat mich gemacht, okay. Wenn er der Schöpfer ist, dann hat er Anspruch auf mich und auch er sagt, was für mein Leben wichtig ist, was ich wissen soll und was ich nicht wissen soll, was ich tun soll und was ich nicht tun soll. Ich akzeptiere Gott als derjenige, der der Herr über mein Leben ist. Oder? Und ich hoffe, das ist nicht nur ein Spruch, Jesus Christus sei Herr über mein Leben oder Jesus ist Herr über mein Leben. Ich hoffe, dass wir begreifen, dass es mehr ist. Also, dass es praktische Konsequenzen für uns hat. Aber das, darum geht es. So funktioniert die Beziehung. Mit Gott, bei Gott zu sein, mit Gott zu leben, bedeutet in Einklang mit seinem Willen zu leben. Darin ist die Gemeinschaft. Wer das hält, der bleibt im Paradies und kann diese Gemeinschaft genießen. Wer das nicht schafft, der fliegt raus. Und wir sehen die Folgen dann, Kapitel 3, raus aus dem Paradies, weil sie diesen Gehorsam nicht leisten konnten. Und deswegen habe ich gefragt, warum kam Jesus Christus auf diese Welt? Warum? Weil wir es nicht schaffen und weil er diesen Gehorsam, den Gott verlangt, für dich und für mich gelebt hat. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Und Weihnachten als die Geburt Jesu Christi. Und als die Geburt Jesu Christi als Baby. Sweet little Baby, ja, so süß. Ja, das ist Jesus. Warum? Warum als Baby nochmal? Warum? Warum nicht als Erwachsener? Warum nicht gleich als ein 30-Jähriger oder 33, je nachdem, aber als Erwachsener, gestandener Mann? Warum nicht für 3 Tage, sondern für 30, 33 Jahre? Wir sind so stark auf dieses Bekenntnis aus, Jesus ist für meine Schuld gestorben und da tun wir so gut daran. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, oder? Dass ohne das Leben Jesu es kein Kreuz geben könnte. Denn Jesus ist für deine Schuld gestorben, für dein Ungehorsam, richtig. Aber was, wirst du dadurch gehorsamer? Schaffst du es besser, das Gesetz zu halten dadurch? Ich nicht, du? Nein, deswegen brauche ich ja jeden Tag Christus, weil wie oft übertrete ich das? Aber das ist noch, da ist vielleicht die Schuld gesünd, aber noch nicht die Voraussetzung für das ewige Leben geschaffen, oder? Nämlich Gehorsam. Darum musste Jesus als Baby kommen und dein Leben leben. Und wenn ich darüber nachdenke, ich kriege echt wirklich jetzt gerade so Gänsehaut. Weil das ist so unglaublich. Jesus lebte dein Leben als Baby. Gut, du warst süß als Baby. Manchmal auch gehorsam, hast nie rebelliert, nie geschrien. Als Baby geht es noch irgendwie. Aber dann denken wir so an die Jahre, wo sie anfangen, ihren eigenen Willen zu entwickeln. Die haben eigentlich von Anfang an, aber den zu kommunizieren. Und irgendwann mal sind sie auch echt, die sind immer noch süß und lieb, aber manchmal denken, Mann, so stur. Ja, das hat sie von meiner Frau. Ehrlich, ehrlich. Ich denke ich. So. Meine Tochter, ganz die Mutter. Ja. So klar. Und Rebellion. Und das ist auch wieder, das klingt immer so floskelhaft, aber von klein auf, von Kind auf ist das Herz böse und trachtet immer irgendwie, oh, wie viel Streit ich schon schlichten muss und ich bin gerade am Anfang meines Vaterseins. Ja, das ist, ja, ich kenne mich selber eigentlich. Eigentlich sollte ich nicht so naiv sein. Kann nur besser werden, ja. Aber das ist, und Jesus lebt diese Phase und ist perfekt. Mann, aber ganz ehrlich, würdet ihr gern so ein Baby haben? Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich hätte ein Riesenproblem. Ich würde auch manchmal mir das wünschen, aber sobald dieses Leben, Baby in mein Leben treten würde, wisst ihr, was passieren würde? Oh ja. Ich würde sagen, Baby, geh weg von mir. Ja, aber ich sage, das ist eigentlich noch schlimmer, wenn du als Eltern, als Mutter nicht mal den Anspruch deines Kindes entsprichst. Das verurteilt weit mehr. Weit mehr. Wenn das Baby sündloser ist als die Mutter, wer hat einen Fehler gemacht? Ja, die Mom, das Baby nicht. Ja, versteht ihr? Mann, das verurteilt. Als Teenie, als Erwachsener, Jede Phase, und deswegen, darum bespricht auch die Bibel, er war in allem versucht wie wir, oder? Hebräerbrief, aber ohne Sünde. Darum geht es hier. Er war in allen Versuchen, wie du und ich. Keiner von uns wird irgendwann mal sagen, oh, Jesus, du hast doch keine Ahnung, du hast es nicht durchgemacht, was ich als mit meinen Hormonen alles durchmachen musste. Ja. Hättest du bloß so viele Hormone wie ich, ja, so brutale, ja. Hab die mal untergriffen, im Griff. Nein. Jesus in allem versucht, und glaub mir, weit mehr als du und ich je ertragen würden. Und ohne Schuld und ohne Sünde. Warum? Für dich und für mich, weil das ist die Gerechtigkeit, die er dir anrechnet, die er dir schenkt, die Gott an dir erwartet, nämlich Gehorsam. Und jetzt schaut mal, er kommt und er wird versucht. Und er ist in allem, er könnte. Ja toll, Jesus, du hast Hunger. Ja, mach dir doch einen Big Mac. Guck mal, ich könnte mir echt viel sparen. Viel Fahrerei und so. Und den Umweg, den ich nachher fahren muss, kann ich mir sparen. Zack, okay, hier ein Krümel. Zack, gleich bing. Liegt da. Saftig. Frisch zubereitet. Keine Ahnung, wie lange es ist. Die Versuchung ist da. Aber Gott sagt, nein, ich will nicht, dass du das tust, was du möchtest, sondern was ich möchte. Und wie weit der Kampf gegangen ist, guckt man in die Gethsemane hinein. Was das für Jesus bedeutete. Jesus hat gesagt, Vater, nach meinem Willen, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das heißt, ich kann es nicht tragen. Ich habe Angst, ich will es nicht. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Das ist der Punkt. Warum? Warum ist das alles gewesen? Oder wieso? Weil Jesus in allem sich so erniedrigte, dass er vor Gott im Prinzip wirklich in der ganzen Abhängigkeit zu Gott so leben musste wie du und ich. Und das bedeutete und beinhaltete, und jetzt komme ich langsam auf den Text wieder zurück, dass er auch alles abgelegt hat. Alles abgelegt hat, um es aus seiner eigenen Kraft zu tun. Konnte er es tun? Ja, könnte er selber ein Wunder tun? Keine Frage. Er könnte die Steine zu Brot machen. Konnte er selber wissen, wann der Tag des Herrn kommt? Ja, könnte er wissen. Konnte er selbst die Wunder tun, nämlich zu Zachäus zu sagen, steig, komm heraus, nicht Zachäus, sondern Bruder von Maria und Martha. Lazarus, oh, danke schön. Gut, war noch ein Test. Lazarus, ja, Lazarus. Dafür habe ich übrigens meine Frau, die ist dann namenstechnisch top drauf. Ja. Also Lazarus, komm heraus. Was hat Jesus gemacht, bevor er Lazarus rausgerufen hat? Was hat er gebetet? Vater, verherrliche deinen Sohn. Wie ich dich verherrliche, verherrliche jetzt. Was bedeutet verherrlichen? Oder was meint er damit? Er könnte sagen, einfach so, Lazarus, komm heraus. Er hat es aber nicht tun können. Er könnte es theoretisch, aber hat es nicht gemacht. Warum? Bevor ich das gleich nochmal sage, ich denke, ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Philipper 2. Nicht Flipper, sondern Philipper. Philipper 2. Ein ganz wichtiger Text, übrigens eine Auslegung von Paulus von Jesaja. Das von Jesaja-Buch ist dieser Abschnitt. Und ich möchte euch mal das vorlesen. Und achtet auch darauf, was das eigentlich mit uns zu tun hat. Philipper 2. Okay? Habt ihr es aufgeschlagen? Ich höre noch ein bisschen blättern. Ist aber gut, ich mag das Geräusch. Okay, dann lesen wir. Wenn es nun irgendeine Ermahnung in Christus gibt, wenn es irgendein Trost der Liebe, wenn es irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid, wenn irgendetwas von diesen herrlichen Dingen, die übrigens einen Christ ausmachen, wenn es etwas von euch unter euch das geben kann, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmesucht tut, also nicht etwas tut, weil es euch gefällt, weil ihr denkt, das ist aber wichtig für mich, das ist richtig für mich und nicht nur für mich, auch für die anderen. Ist doch ehrlich, wir sind davon bestimmt, unser Verhalten, alles, was wir tun, wie viel ist davon von, wie wir es nie so nennen, aber eigener Ruhmsucht ist? Weil es geht ja um mich. Es geht mir, ob ich es verstehe oder nicht, ob es mir gefällt nicht oder so. Und Paulus sagt, also wenn irgendeine geistige Auswirkung Frucht bei euch gibt, dann bitte ich euch Folgendes, Vers 3. Also oder eitle Ruhmessucht tut, sondern dass ihr in Demut einander anderen höher achtet als sich selbst. An jeder sehe nicht auf das Seine, sondern an jeder auf das Anderen. Und jetzt, worauf ich hinaus möchte. Also das ist ja schon mal ein hoher Anspruch, gell? Und jetzt Vers 5. Habt diese Gesinnung. Was bedeutet Gesinnung? Einstellung, Denken, Verständnis. Ganz genau. Also das ist etwas, was unser Denken, unsere Einstellung prägen muss. Wenn wir einen Christen anschauen, müssen wir das jetzt entdecken, was wir hier stehen haben. Das muss widerspiegeln, Freunde. Und das ist ein Maßstab. Jeder kann sich prüfen. Jeder. Inwieweit wir, und jetzt kommt es nämlich Christus widerspiegeln. Denn jetzt, was jetzt kommt, zeigt die Gesinnung Christi, sein Denken. Und das zeigt, was Jesus getan hat auf dieser Welt. Schaut mal. Also habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Was bedeutet das, nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein? Vielleicht habt ihr eine andere Übersetzung, die es vielleicht ein bisschen besser ausdrückt als die manchmal trockene Elberfelder hier. Was bedeutet das, dass er nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein? Vielen Dank. Wie ein Räuber sich an der Beute fesselt und sagt, meins, habe ich mir erbeutet. Teile ich mit niemandem. Also was sagt Paulus Folgendes? Habt die gleiche Ausrichtung, das gleiche Denken, wie Christus hatte. Was war da für ein Denken gehabt? Er, obwohl er wer? Gott war, das heißt, die ganze Herrlichkeit Gottes hatte. Und überlegt mal, was das mit, das ist der Schöpfer, er spricht und das wird, oder? Er muss uns nichts geben, nichts tun, oder? Er muss gar nichts. Er kann so machen und das war's mit uns. Er muss uns gar nicht machen, also dass es überhaupt gibt. Müsst ihr euch das vorstellen, wer Jesus ist, ja? Obwohl er Gott war, hielt er nicht krampfhaft an diesem Privileg, an diesem Status, an dieser Göttlichkeit fest. Das ist, was Paulus mit diesem Raub meint. Vers 7. Also, aber er machte sich selbst zu nichts. Wow. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Nur nebenbei. Was bedeutet nichts? Den Menschen gleich. Upsala. Das ist schon mal eine Erniedrigung, gell? Ja, wie kannst du nur so sagen? Glaub mir, das haben mir schon einige Teenie- und Jugendmitarbeiter gesagt. Hab gerade meine Mädchen aufgebaut, ihr Selbstwertgefühl, und jetzt kommst du und sagst, ihr seid nichts. Mann! Die ganze Arbeit. Und wir haben die ganze, oh, du bist so wertvoll. So, du bist gut und wichtig. Ich mache das natürlich sehr krass, gell? Ihr seid gut und wichtig, aber immer in der Relation. Unser Selbstwert und unsere Bestimmung und unser Selbstwertgefühl kommt nicht von uns, weil wir so toll sind, weil wir so hübsch sind, sondern von dem, der uns gemacht hat, der uns toll gemacht hat, wer wir sind in seinen Augen. Unser Wert kommt von Gott her. Auf der Gefahr, hier kurz hier abzuschweifen, aber ich glaube, ich muss das sagen, bevor man mich falsch versteht, vor allem, weil das echt aufgenommen wird. Wenn Paulus von sich spricht, Paulus Apostel Jesu Christi, dann, oder wenn er sagt, Paulus Knecht Jesu Christi, dann bezeichnet er sich als Sklaven. Und ein Sklave ist eigentlich nichts wert, versteht ihr? Er kann über sich selbst nicht bestimmen. Das ist, sein Wert als Sklave selbst, das ist zu nichts, er ist nichts. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass ein Sklave Obamas mehr wird wie ein Sklave Willis? In seiner Stellung. Ich sage mal, ein Fahrer. Nehmen wir mal, ich hätte einen Fahrer. Manchmal wünsche ich mir das auch bei den vielen Kilometern. Mein Fahrer, also wir treffen irgendwo und kommt Obama oder Merkels Fahrer. Und die kommen da angefahren und dann treffen sie sich beim Kiosk, holen sich deine Currywurst. Und auch zufällig mein Fahrer da. Was glaubt ihr, wer sitzt so da? Was, wen fährst du? Was, Obama? Jetzt darf er wieder gefahren werden. So, wow, Ja, wen fährst du? Ah, nicht so wichtig. Aber jetzt, um das Bild zu sprengen, das, aber wir, ich hoffe, ihr versteht mich richtig, wir fahren kein Obama. Christus, Gott, ein Schöpfer der Welt. Ist das was? Oh, da kann eure Brust aufschwellen, bis sie platzt. Versteht ihr? Der Wert kommt nicht, weil ich ein Fahrer bin. Der Wert kommt, wen ich fahre. Der Wert kommt nicht vom Botschafter, sondern wen er vertritt. Und das ist Botschafter an Christi statt. Das ist unglaublich. Daher kommt mein Wert, weil Gott mich gemacht hat und darin liegt mein Wert. Und nicht, weil ich so toll bin. Weißt du, du hast Pickel? Ich habe keine. Dann muss ich den anderen sagen, aber du bist auch schön. Ja, versteht ihr? Ja, wir müssen ein Selbstwertgefühl aufbauen. Und dann geben wir noch einen Rat, kauf halt Klerasil oder so nebenbei. Nein, das ist nicht die Art und Weise, wie... Er machte sich zu nichts, das heißt, er wurde Mensch. Und jetzt Vers 8, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum... Und ich habe mir das dick angemalt. Gehorsam bis zum Tod. Das heißt, er war nicht nur gehorsam am Kreuz, er war gehorsam den ganzen Weg dahin. Der Gehorsam liegt nicht nur, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist, sondern das ganze Leben darin lebte. Was Gott von ihm wollte, er tat es. Jesus hat immer wieder gesagt, ich tue nicht das, ich rede nicht meine Worte, oder? Sondern die Worte, die ich vom Vater höre. Ich tue nicht meine Werke, sondern die ich sehe, die Werke, die der Vater tut. Darin lag seine Berufung. Und das war so notwendig für dich und für mich. Weil das ist eigentlich das Leben, was Gott von dir und von mir fordert. In der vollkommenen Übereinstimmung in seinem Willen zu leben. In der vollkommenen, und nicht nur in seinem Willen, sondern, und jetzt geht es noch weiter, in der vollkommenen Abhängigkeit von ihm. Ich will nichts anderes wissen, als das, was Gott für mich, was Gott mir sagt. Ich will nicht wissen, wann der Tag des Herrn kommt, wenn Gott es mir nicht offenbart. Wenn er es für mich wichtig hat, dann ist es für mich wichtig. Wenn er sagt, es ist für mich nicht wichtig, dann ist es für mich nicht wichtig. Es geht nicht darum, was ich weiß, sondern es geht darum, in der Abhängigkeit mit dem zu leben. Übrigens ein Grund, warum wir es auch nicht wissen. Und jetzt lesen wir weiter. Also er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Und jetzt Vers 9. Darum hat Gott ihn hoch erhoben und über jedem Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, himmlischen oder irdischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus ist, der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Weil er und nur weil er sich bereit war, sich so zu erniedrigen, hat Gott ihn erhoben. Das, der Grund der Erhöhung ist der vollkommene Gehorsam unter Gott. Das heißt, und jetzt, ich vermute, ich sage mal, ich gehe mal vom Guten aus, niemand hat ein Problem mit Unterordnung. Ja? Die Kinder ordnen sich lieben gern ihren Eltern unter und die Frauen lieben gern ihren Männern unter und die Gemeinde lieben gern den Ältesten. Und wir als Christen, die alle gemein lieben gern Christus, oder? Wir haben nie Probleme mit der Unterordnung. Weil mit der Unterordnung wir immer herrschen beherrscht werden und Rebellion und freier Wille und all das für Selbstbestimmungsrecht und wie ich würde sagen, das, was wir eben nicht sein sollen, die Gesinnung. Und jetzt nehmt mal, was Jesus getan hat. Überlegt mal, er ist Gott. Und hier lernen wir, was Unterordnung bedeutet. Ist Jesus Gott? Seid ihr mit mir? Unterordnete er sich seinem Vater? In vollkommener Weise? Ja. Bedeutet, dass Jesus weniger wert ist? Dass er weniger kann? Eine andere Klassengesellschaft, Jesus Gott? Nein, oder? Schaut euch an, was das bedeutet. Und so wie Christus, so die Gemeinde, gell? Ihr Frauen als dem Herrn. Das bedeutet nicht, dass wir, oh, ich bin doch nichts wert oder die Kinder und die Eltern. Nein, das bedeutet, im vollsten Vertrauen sich unter diesen Willen zu stellen. Deswegen sind die Ansprüche für Älteste, für Männer und für die Eltern so hoch, weil das nicht missbraucht werden darf und so weiter. Aber hier sehen wir das Bild für Unterordnung und was Jesus gemacht hat. Obwohl er Gott war, hat er gesagt, Gott, Vater, wenn ich Mensch werde und jetzt kommt Jesus auf die Welt und wird Mensch und jetzt muss er so ein Leben als Mensch leben, als ob es du und ich bist. Und er, und jetzt kommt das eigentlich, was mich, wow, jetzt ist er bereit, seine Göttlichkeit in so weit abzulegen, dass wenn er ein Wunder tun will, es nicht aus seiner eigenen Macht tut, sondern zum Vater geht, Papa, darf ich's? Wenn er die Kraft dafür braucht, sagt er, ich nehme nicht meine eigene Kraft, sondern Papa, gib sie mir. Wenn er was wissen will über die Zukunft, sagt, darf ich so sagen, greift er nicht zu Google oder auf sein hier so Wissenspool und sagt, ich gucke mal einfach nach, sondern sagt, Papa, darf ich es wissen oder nicht? Er gibt dieses Privileg über Selbstbestimmung auf. Er gibt das Privileg über die eigene Kraft auf. Er entäußert sich in allem. Das ist Philipper 2. Und darum auch sagt er, der Sohn weiß es nicht. Nicht, weil er nicht Gott ist. Er hat doch Wunder getan. Er hat doch erkannt, was in den Herzen. Aber warum? Weil es der Vater ihm gibt. Wusste Jesus, welche 12 Apostel er gebraucht hat? Und wusste, wer von ihnen ein Teufel ist, der ihn verraten wird? Rein theoretisch schon, oder? Musste nämlich die Nacht vorher durchbeten? Warum? Er ist doch Gott. Ah, hier, Petrus, ah, hier. Nein, aber es heißt, dass er vorher ins Gebet geht vom Vater und dann vom Berg runterkommt und dann beruft. Warum? Weil er vom Vater fragt, Vater, welche gibst du mir? Welche hast du mir gegeben? Welche soll ich nehmen? Judas würde ich gerne nicht nehmen. Du wirst mich verraten, doch, du musst ihn nehmen. Das ist Unterordnung pur. Nicht, weil er nicht kann, weil er sich unter den Willen des Vaters stellt. Und das ist, und wiederum, das ist aber die Grundlage für ein Leben mit dem Vater. Gehorsam ist die Voraussetzung um ein Leben mit Gott. Und jetzt vielleicht versteht ihr, warum es so unheimlich wichtig ist, dass Jesus Mensch geworden ist. Dass er dein und mein Leben gelebt hat. Weil keiner von uns es einfach leben kann. Wer ist von uns immer gehorsam schon? Wer? Oh, wie gern würde ich es sein, aber ich krieg's nicht hin. Ich Mensch, Billy. Gut, dass Gott das wusste. Und vor Grundlegung der Welt in Jesus Christus genau aus diesem Grund berufen hat und ihn gefragt hat, willst du für den Willi und für den Rest hier auf diese Welt kommen und dein Vorrecht aufgeben, Gott zu sein, damit die gerettet werden, würdest du das machen? Wir würden sagen, nee, ich verlasse doch nicht mein privilegiertes Zuhause, mein Fleckchen hier, meine Sicherheit, um für die anderen mich aufzufinden. Niemals. Wir verlassen nicht mal unsere Bänke manchmal hier. Unser bequemes Umfeld. Aber was sagt die Bibel? Habt die Gesinnung Christi in euch, gell? Die gleiche Gesinnung, die in Christi war, auch in euch. Und jetzt kommt der Punkt. Das bedeutet nicht, und jetzt seid einfach gehorsam. Los geht's, jetzt reißt euch zusammen. Das ist das nicht gemeint. Da steckt mehr. Jetzt kommt das Wunder der Wiedergeburt. Schlagt mit mir 1. Korinther auf. Kapitel 2. Ich möchte, damit wir den Zusammenhang auch hier haben, ab Vers 9 lesen. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was in Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Und jetzt schaut mal Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden auch wir, reden wir auch, nicht Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber vernimmt nicht, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil er es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Und jetzt schaut mal Vers 16 am Schluss. Wir aber haben Christi Sinn. Das sind die Wiedergeborenen. Das sind die, die Gott berufen hat, die sich entschieden haben für Jesus Christus. Sie haben seinen Geist bekommen. Denn wer den Geist Gottes nicht hat, ist nicht sein. Das ist gleich die Überleitung nach der Pause zu unserem nächsten Thema, die Lehre vom Heiligen Geist. Aber worum es mir jetzt geht, dass jeder Wiedergeborene, sei denn es wiedergeboren, den Sinn Christi hat. Warum? Weil er den Geist Christi hat. Und das, was nun passiert ist, dass Gott durch den Geist den Menschen in das Bild wessen? Soll ich noch dabei? In das Bild Christi verwandelt. Was bedeutet denn das Bild Christi? Ich denke, ich verwandle mich immer mehr in so etwas anderes. Also es geht jetzt nicht um unsere leibliche Gestalt, die wird verwandelt, wenn er kommt. Unsere Gesinnung, unser Denken. Vorher dachte ich so selbstsüchtig und auf einmal denke ich nicht mehr selbstsüchtig. Vorher habe ich etwas gekriegt und dachte, oh, jetzt kann ich mir was kaufen. Und weh, und niemand kriegt was davon ab. Und heute kriege ich, denke, yeah, ich kann mir was kaufen, was immer legitim ist. Und dann ist jemand da und sagt, oh, kannst du mir was leihen? Und dann denke ich, na doch, ich will. Der arme Kerl, der verhungert. Ich will ihm geben. Ich habe ja 2 Big Macs. Ja. Ich reite zu viel drauf rum, gell? Keine selber Schuld. Ja, das stimmt. nein, das ist mit Absicht. Ja, Peter, wir haben das geklärt. Peter hat mir was angeboten, aber ich sage erst nach der Arbeit das Vergnügen. So. Also, es geht darum, dass wir verwandelt wird von Tag zu Tag in das Bild. Und dieses Bild ist, das ist die Gesinnung, so wie Jesus gelebt hat. Das ist das Ziel. Warum macht Gott uns zu seinen Brüdern? Warum erwählt er sich ein Volk aus allen Menschen? Warum? Ja, damit sie ihn verherrlichen. Wie geschieht diese Verherrlichung? In dem Leben des Gehorsams. Wie sieht dieser Gehorsam aus? In der vollkommenen Abhängigkeit von Gott und zu sagen, Herr, das, was du für mich hast, das reicht. Dein Wille geschehe. Wie beten wir? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, oder? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja? Sollte sein, das ist nämlich ein Wesensmerkmal eines wiedergeborenen Menschen. Der tiefste Wunsch, in dem Willen Gottes zu leben. Und je mehr das in eurem Leben Gestalt gewinnt, umso mehr merkt ihr, ihr werdet Christus ähnlicher. Und ich will andersrum sagen, vielleicht begegnet euch das, ich hoffe oft, dass die Menschen begegnet und eigentlich Christus begegnet. Und ihr sagt, oh, der widerspiegelt Christus. Und wenn ihr genau hinguckt, dann werdet ihr merken, welche Menschen sind die? Die viel wissen, die viel Bibelstellen auswendig kennen oder was? Nein, die tiefste Demut im Willen Gottes leben. Und das kann eine Babuschka sein oder irgendwas weiß ich jemanden. Ja, das widerspiegelt Christus. Auf all seine Rechte zu verzichten, obwohl er Anspruch drauf hat. Und in Demut sich unterordnen. Darf ich jetzt das ein Spruch an die Frauen, an die Verheirateten und möchte gern zukünftige. Also nicht möchte gern, sondern doch möchte gern, so rum. Es geht nicht um Paschas und es geht nicht, dass man sich selbst aufgibt oder all diese Dinge. Es geht um Christus verherrlichen. Nirgendwo verherrlicht man oder wird man Christus ähnlicher, indem man seinen Anspruch niederlegt und sich drunter stellt. Und Wir neigen dazu, gern uns aus dem Problem zu entziehen. Ich habe über das Thema, dass wir dazu berufen worden sind, Christus zu verherrlichen, gepredigt in einer Gemeinde vor kurzem. Und da kam eine Frau auf mich zu und sagte: Oh, Willi, so, wir haben uns geduzt schon. So, du, das ist auch mein Anliegen. Wow, voll mein Herz, du hast aus meinem Herzen gesprochen. Freut mich natürlich. Aber ich habe da noch eine Frage. Ja, was ist denn? Ja, ich wollte, was du darüber denkst, was du dazu denkst. Ja, ich ziehe jetzt für ein halbes Jahr aus Dorf von zu Hause. Ja, mein Mann und ich, der ist nicht Christ. Und ich tue mich echt schwer mit dem. Und jetzt habe ich endlich die Kinder aus dem Haus, jetzt habe ich die Gelegenheit, mal abzuhauen. Für ein halbes Jahr zumindest. Und so, was denkst du darüber? Ich sage, willst du es wirklich wissen? Hat schon alles gebucht und schon alles erledigt und so. Ich sag, doch, ich will es. Ich schlag das auf, ein Bibelwort, und lese es vor. Und sage, du sagst, ich habe aus deinem Herzen gesprochen, nämlich vom ganzen Herzen Christus zu verherrlichen, ihm ähnlicher zu werden. Und entziehst dich gerade der Situation, wo du es wahrscheinlich am deutlichsten sein kannst. Am deutlichsten. Wo sonst kann man sehen, dass Christ sein, wenn jetzt nicht jetzt? Wo? Wenn das Umfeld heile ist? Woran erkennen wir, dass wir die Liebe Christi in uns haben, wenn sie nie gefragt wird? Woran erkennen wir, dass uns die Frucht des Geistes, nämlich Demut, oder? Langmut, oder? Geduld? Enthaltsamkeit? Sanftmut? Kennen wir Galater 5? Woran erkennen wir, dass wir Geist Gottes in uns wohnt? Woran erkennen wir, dass wir Früchte haben, wenn wir das nie gebrauchen? Wenn ich nie geduldig sein muss, woher weiß ich das? Wenn ich nie lieben muss, woher weiß ich das? Wenn ich mir nie unterordnen muss, woher weiß ich das? Dass der Geist Gottes mir ist. Ah ja, wenn ich viele Lieder singe, wenn ich das so fühle, wenn Dinge in meinem Leben passieren, zack, hier hat Gott gewirkt, auf einmal habe ich wieder Geld, vorher hatte ich keins, oh, danke. Versteht ihr, was ich meine? Wir werden nirgendwo ähnlicher Christus, wenn wir genau das nicht, in dieser Welt, darum sind wir noch hier und nicht entrückt, unserem Herrn nachgehen, nachfolgen. Und der hat gesagt, wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, ist meiner. Was meint er damit? Der gehört nicht zu mir, der entspricht nicht meinem Wesen. Denn was ihn ausgemacht hat, ist was? Er nahm sein Kreuz auf sich. Das heißt, der Philipper 2, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist die Gesinnung Christi. Wie viel ist noch von uns, gell? Wie viel sind wir noch wir? Und wie viel? Und das ist, und ich schaue mir jetzt keinen an. und jetzt ganz ehrlich, wie viel hat der Geist Gottes in uns Raum gewonnen, dass er uns in das Bild Christi verwandelt hat? Oder wie wenig ist das noch? Oder ist es überhaupt? Und ich behaupte, so hart das auch klingen mag, dass ein lebendiger Baum Früchte bringt. Man wird an ihm Früchte tragen. Es kann sein, dass es nur 10 sind. Es kann sogar sein, dass die Äpfel sehr klein sind. Aber sie wird es geben. Der eine bringt 50, der andere 30, der andere 100-fach, hat Jesus gesagt. Aber er bringt Frucht. Denn an den Früchten werdet sie erkennen. Warum? Weil sie mich widerspiegeln. Dazu habe ich sie berufen. Dazu habe ich ihnen meinen Geist gegeben. Das ist die Berufung, im Willen Gottes zu leben. Und nicht, dass Gott für mich da ist, damit für meinen Willen. Ein Automat. Um jetzt wieder in diesem Bild zu sprechen, mach doch, dass meine Pickel weggehen. Denn niemand mag mich. Okay. Meinst du, dafür habe ich dich gemacht? Dafür bin ich da? Er kann das tun. Keine Frage, aber darum geht es nicht. Versteht ihr mein Anliegen? Die Gesinnung Christi. Also, Matthäus 24. Warum sagt Jesus, er kennt den Zeitpunkt nicht, weil er nicht Gott ist, sondern weil er sich so weit entäußerte, dass all diese Privilegien der Gottheit abgelegt hatte und sie ebenfalls nur vom Vater in Anspruch nahm. Wenn der Vater nicht wollte, dass er nicht heilte, heilte er auch nicht. Wenn der Vater nicht wollte, dass er nicht redet, redet er auch nicht. Wenn aber Vater wollte, dass er heilte und redete, tat er das auch, egal was es gekostet hat. Wir machen Pause, gell? Bis ungefähr, oder ist jetzt Pause? Doch, genau. Also bis 9, kurz nach, wird 9:05. So, ja, 9:05. Atmet durch. Okay, also, machen wir weiter. Ich meine es wirklich so, wir könnten noch eine Weile drin bleiben und aus verschiedenen Perspektiven Christus betrachten und wir werden ohnehin letztendlich immer wieder darauf zurückkommen, selbst wenn ich jetzt das nächste Thema jetzt anfange, das Thema des Heiligen Geistes, werden wir da wieder landen. Und ich meine es wirklich so, dass es noch viel zu sagen gibt. Es ist keine Floskel. Ich habe einen Prediger gehört und hat gesagt, wenn ein Prediger meistens sagt, ja, es gibt noch viel zu sagen, dann hat er meistens nichts mehr zu sagen. Ist ihm der Stoff ausgegangen. Aber es gibt noch viel zu sagen. Aber ich muss Schluss machen. Deswegen möchte ich euch empfehlen oder raten oder euch einfach ans Herz legen, vielleicht die Lektionen nochmal durchzugehen, die Lektion Jesus Christus in dem Skript. Da geht es nochmal über seinen Namen, seinen Dienst als Prophet, als Priester, genau, als König. Und dann empfehle ich einfach diese Lektion, die Fragen nochmal durchzugehen. Und da zeigt sich, wie viel man verstanden hat, was einfach nochmal hängen geblieben ist. Das ist keine Hausaufgabe, kein Muss, aber eine gute Reflexion von dem, was man einfach weiß. Und selbst wenn man das Skript vielleicht nicht durchgearbeitet hat oder einfach zu sehen, okay, was weiß ich darüber? Einfach, was weiß ich über Jesus? Ich habe dazu zum Beispiel Multiple Choice. Die Bibel bezeugt, dass Jesus direkt Gott genannt wird. Stimmt das oder stimmt es nicht? Was denkt ihr? Die Bibel bezeugt, dass Jesus, also die Bibel bezeugt direkt, dass Jesus Gott genannt wird. Ja? Zack. Jesus Sohn Gottes genannt wird. Jesus geringer als Gott ist. Ja, ist egal, ich frage euch einfach. 10. Also bei mir 10. Die Fragen zu Jesus. Ich will einfach nur gucken, zu sagen, also einfach, wo wir stehen. Jesus größer, Jesus die großen Namen Gottes trägt. Yep. Dass Jesus angebetet wird. Ja. Yeah. Jesus die göttlichen Ämter hat. Jesus nicht auf sich selbst Leben hat. Ah, voll gut. Jetzt. Und? Nachdem ich was jetzt gesagt habe, gell? Jetzt muss man das richtig einordnen. Was hat Jesus gesagt? Ich habe die Macht, um zu geben. Aber woher hat die Vollmacht? Nicht vom Vater. Jesus alle göttlichen Eigenschaften hat. Jesus seine eigenen Werke tat. Und so einfach zur Reflexion. Und selbst wenn man jetzt ein bisschen stolpert, dann gibt es einfach ein bisschen Arbeit. Da kann man nochmal Bibelstellen nachschlagen. Wenn ihr das Skript für wert erachtet, einfach da nochmal hineinlesen. Aber es ist nicht als Zwang, sondern einfach als Reflexion. Möchte ich euch einfach ans Herz legen, weil ich einfach auch nicht auf alles so heute oder jetzt in diesem Zeitrahmen eingehen kann. Für mich ist es, ich unterrichte auch dieses Fach, da habe ich weit weniger Zeit wie ein Jahr, sozusagen. Und ich unterrichte grundsätzlich so, dass ich das Skript gebe und dann einfach ein paar Sachen raushole und die einfach den Rest erarbeiten müssen, ja, weil einfach vom Zeitrahmen es nicht passt. Lasst uns aber jetzt noch bis halber das nächste Thema ansprechen, das uns jetzt auch eine Weile begleiten wird. Ich weiß nicht, wie lang, aber zumindest ins nächste Jahr. Wir haben ja noch einmal im Dezember, oder? Also unweigerlich ins nächste Jahr mit hineinnehmen werden. Und das ist ein wichtiges Thema, die Person und das Werk des Heiligen Geistes. Denn ich meine, dass da auch gerade in unserer Zeit eine sehr große Unwissenheit herrscht, auch über Person und das Werk des Heiligen Geistes. Und wir wie immer in zwei Extreme immer neigen. Das eine Extrem ist, indem wir uns für alles öffnen und mit dieser Öffnung auch uns eine Menge Sachen einfangen. Das andere Extrem, dass wir uns von allem verschließen und so das Kind mit dem Bad ausschütten. Wenn man das, ich fahre immer wieder gerne nach Schweden mit meinen Schwiegereltern. Ist halt günstiger, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich mag sie auch sehr gerne, deswegen habe ich kein Problem damit. Mein Schwiegervater ist ein leidenschaftlicher Schwedenangler. Und das bewundere ich übrigens an ihm, weil er fährt nicht dahin, wo es viele Fische gibt, sondern wenige. Weil für ihn ist das der Reiz, lang zu sitzen, nichts an der Angel zu bekommen. Und es ist ja anstrengend, voll viele Fische rauszuziehen, ist ja kein Urlaub. Ja. Nein, einfach das rauszufinden, wo und die, also das ist, da ist, okay, eine Sache für sich. Und ich sitze immer da und bete, oh Herr, mach's wie beim Petrus und lass mir einen Fisch da in die Angel und so. Ich bin da eher ungeduldig, aber ich liebe diese Ruhe und die Stille. In 2 Wochen begegnen so zwei Menschen irgendwie da, einfach mal runterkommen, das mag ich. Aber was ich nicht mag, sind Mücken. Und wie heißen die noch? Stechmücken. Hey, wieso sagt man nicht Stechmücken? Ja, Mann. Okay? Ja, wir schnarchen, wenn sie kommen. So. Und das ist in Schweden sehr viel, weil das ja ein sehr feuchtes Gebiet ist. Und, aber meine Schwiegermutter ist echt toll in vielen Dingen, aber vor allem darum, weil sie immer als erstes Folgendes macht. Wir gehen rein in das Haus, meistens sie zuerst, und bevor sie irgendetwas macht, holt sie ihr Täschchen, das sie immer dabei hat, und klebt alle Fenster mit so einem Gitter, so ein Fliegengitter. Kennt ihr das? So ein Schnarchen. Schnarken. Stechfliegengitter. So. Und je feiner das Netz, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass kein Ding da durchkommt. Ja? Und dann gibt es eine Zeit, meistens abends, da kommen sie alle raus und dann sind wir drin im Haus und das ist egal. Und die Fenster sind trotzdem offen und es ist frische Luft drin, aber wir sind geschützt. Gell? Und so, das ist für mich ein gutes Vorbild. Deswegen gehen wir auch kennen, haben wir kein Problem. Wir wissen nur ganz genau, wann wir nicht draußen sein müssen. Und das ist für mich ein gutes Bild. Und je feiner so ein Netz da, umso wahrscheinlich geringer, dass man irgendwas was reinkommt, was nicht rein muss. Worauf ich hinaus möchte. Die Kirche hat Zeiten hindurch das eben erlebt, dass es einfach tote Zeiten war. Also das Mittelalter, zum Beispiel. Und da war eine ganz große Sehnsucht nach dem Wirken Gottes, nach dem wirklich lebendigen Wirken Gottes durch seinen Geist. Und man hat sich geöffnet und man hat die Fenster aufgerissen und aber vergessen, ein Gitter hinzuhängen. Und dann kam eine ganze Menge hinein, was nicht hinein sollte. Und das sind viele Strömungen und Bewegungen, die sehr ungesund geworden sind. Weil im guten Wunsch, in einem tiefen Verlangen, das möchte ich keinem absprechen, das Wirken Gottes durch seinen Geist zu erleben. Aber man hatte keinen Maßstab und kein Netz, das prüft und warnt und das Gute vom Schlechten trennt. Auf der anderen Seite, und dann hat man gemerkt, dass eine Menge reingegangen ist, was nicht drin sein sollte. Und dann ist man hingegangen und hat einfach die Fenster wieder zugemacht. Aus Angst, irgendwas sich einzufangen. Das ist das andere Extrem. Und ich finde, wir brauchen eine gesunde Lehre des Heiligen Geistes. Eine ausgewogene Lehre. Und wisst ihr, was dieses Gitter ist? Das Wort Gottes. Und je genauer wir wissen, was die Bibel uns über die Lehre des Heiligen Geistes sagt, umso feiner wird dieses Netz, ja? Umso feiner, umso klarer wir eine Lehre darüber haben. Ich merke sehr stark, dass vor allem in konservativen Gemeinden wir eine Pneumatologie, also eine Lehre vom Heiligen Geist haben, die eher darauf ausgerichtet ist, was der Heilige Geist nicht tut. Das ist ganz stark. Also er macht das nicht, das auch nicht und das ist auch nicht der Heilige Geist. Ja. Was nicht unbedingt falsch ist. Aber wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, dass die Bibel eher darüber spricht, was er tut, als nicht, was er nicht tut. Und das ist wichtig, dass wir wissen, was tut er und wie tut er es. Und je klarer wir haben und verstehen, was er tut und wie er es tut, umso deutlicher wird es für uns möglich sein, die Geister zu prüfen, denn das ist ein ganz klarer Auftrag von der Schrift her. Prüft die Geister und dann zu unterscheiden und eben nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten, sich nicht der Kraft Gottes zu entziehen und auszuhungern. Denn Fakt ist, oder? Wir leben in der Zeit des Heiligen Geistes, oder? Seit Pfingsten. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten, Freunde, wenn er nicht wirken würde, gute Nacht. Aber wir brauchen wirklich eine gesunde Ausrichtung. Und da möchte ich euch mit uns da hineinnehmen, von der Schrift her, schauen, was die Schrift dazu sagt und da Klarheit bekommen. Nicht, dass ich meine, dass ihr keine Klarheit hättet oder dass ihr diese Dinge nicht wisst. Vielleicht da und da vertiefen, vielleicht Neues aufzeigen, aber auch zum anderen und vor allem befestigen und das Fundament festmachen. Was ist das Wichtige und was ist zuerst? Ich möchte mit euch über die Gottheit des Heiligen Geistes zuerst sprechen. Der Heilige Geist ist Gott. Und das ist wichtig, dass wir da, es ist nicht nur, wir kommen gleich dazu, das ist nicht nur einfach eine Person, eine Kraft, irgendetwas, was tut. Es ist wichtig, eine Klarheit darüber zu bekommen, dass der Heilige Geist Gott ist. Das ist eine Person der Dreieinigkeit Gottes. Und wir werden darüber nachdenken, beim Gebet darf man zum Heiligen Geist beten und so. Das sind so Fragen, die ich immer wieder bekomme. Grundsätzlich erstmal, und das müssen wir Klarheit haben, der Heilige Geist ist Gott? Ja? Ich hoffe, dass ihr das jetzt gelernt habt. Ich zeige es ja gleich, denke ich, von der Schrift her, dass es so ist. Wer verdient Anbetung? Schon eigentlich. Also erstmal würden wir sagen, ist das auch okay, oder? Okay? Aber da müssen wir ein bisschen weitergehen. Ja, und das mache ich gleich mit euch. Aber das ist erstmal grundsätzlich, dass wir klar haben. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wo wir sehen, dass der Heilige Geist Gott ist. Vor allem auch, wie wir Bibel lesen sollen. Schlagt mit mir Apostelgeschichte 5 auf. Ich glaube, letztes Mal oder vorletztes Mal habe ich doch mit euch Offenbarung 1 mal angeschaut über Jesus, wie er dargestellt wird, ja? Und dann haben wir doch gesehen, dass in Daniel 7 Gott mit ähnlichen Attributen beschrieben wird. Und wenn wir da sehen, oh, das wird über Gott gesagt und das Ganze gleiche über Jesus, dann, oh, Jesus ist Gott und Gott ist Jesus. Einfach durch diesen Blick von der Schrift können wir das sehen. Und in ähnlicher Weise ist wie über den Heiligen Geist geredet wird, wird ebenfalls über Gott geredet. Und das beweist unter anderem. Aber jetzt eine spezielle Stelle, auch sehr spannende Stelle, ist Apostelgeschichte 5. Und das ist die Begebenheit mit Hananias und Sapphira. Und sie haben ja beschlossen, da zu belügen und zu betrügen und sich zu bereichern. Und die wollten einfach Anerkennung. Die haben gesehen, Barnabas hat gespendet. Und alle haben gedacht, Mann, Barnabas war so ein Held der Urgemeinde, so ein Selbst. Loser Mensch und hat viel Anerkennung bekommen. Dann dachten sie, hey, ein bisschen Anerkennung schadet uns ja auch nicht. Und wenn wir was verkaufen und spenden, dann sagt man auch, was für gute Christen. Und es war letztendlich dieses Anliegen und dann irgendwann mal gedacht, aber wenn wir alle verkaufen, dann haben wir auch selber ein bisschen wenig. Aber wir sind doch, oh Mann, schade. Ja, wir können ja sagen, wir haben alles verkauft, aber dann geben wir nicht alles. Wir machen dann, geben nach außen uns so hin, aber eigentlich machen wir es anders. Das ist geheuchelt, unehrlich. Und die hätten nicht verkaufen müssen. Die müssten es nicht tun, das war kein Zwang. Sie hätten alles behalten können. Niemand hat es von ihnen gefordert. Aber sie wollten Ruhm und beziehungsweise, dass man sie für was Besonderes hält. Und jetzt schaut man Kapitel 5. Fangen wir an. Ein Mann mit dem Namen Hananias, mit Sapphira, seine Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste, und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Vers 3, Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Interessant, die Formulierung auch, gell? Dass der Satan Hananias, ein Gläubigen, das Herz erfüllen kann. Das ist erschreckend. Und vor allem wie? Weil wir, nun auch wieder, um nicht abzuschweifen, aber zwei Dinge, über zwei Dinge wird in unseren Gemeinden nicht geredet, vor allem unter den frommen Gemeinden. Sexualität und Finanzen. Über diese zwei Dinge wird nicht geredet. Wisst ihr, wie viel aber die Bibel darüber sagt? Und dass diese Dinge so gravierend sind in Bezug auf Götzendienst. Denn Habsucht ist Götzendienst, sagt die Bibel. Aber über das Thema Habsucht, ich habe noch nie darüber eine Predigt gehört, es sei denn, ich habe gezielt irgendwo gesucht. Aber man redet darüber nicht. Ja? Man will nicht preisgeben, was wir verdienen. Wollen wir nicht. Warum denn nicht? Muss man uns hinterfragen, warum nicht? Das ist in unserer Kultur, unsere deutsche Gesellschaft. Man redet darüber nicht. Aber das hat weit mehr mit Habsucht zu tun, als mit irgendwelcher Etikette oder sonst irgendwas. Ihr habt mit Sicherheit bestimmt Leute mal Buße tun hören, oder? Ich hoffe. Sündenbekenntnis, ja? Habt ihr jemanden bekennen hören, der gesagt hat, ich habe gesündigt, ich war habsüchtig? Ich wollte das. Unbedingt. Ich wollte unbedingt ein Mac. Und ich habe alles dafür getan, um ein Mac zu bekommen. Also ein Rechner, so Apple. Hab dann in diesen Apfel reingebissen, in den verbotenen. Versteht ihr, gell? Ja, sehr gut, ihr seid mit mir, Jungs. Voll dabei. Irgendwo diese Sünde, Habsucht, oder ich wollte unbedingt das und das und das und habe dann aus diesem Grund Dinge getan, habe meine Frau verletzt, meine Familie, die Gemeinde. Okay, das ist aber ein Thema für sich. Worum es mir aber geht, die hatten diese Sünde begangen und die ist so ernst. So ernst, dass Gott gleich ein Zeichen setzt in der Gemeinde. Übrigens, wenn Gott jeden Tag so machen würde in der Gemeinde, wir wären da gibt es keine Gemeinde mehr hier. Oh, Gott sei Dank, ist auch gnädig, gell? Gott sei Dank. Aber worum es mir geht. Petrus sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschaffen hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deine Verfügung? Warum hast du diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Da passiert die Versuchung und die Verführung vom Teufel. In deinem Herzen, deinem Denken, deiner Entscheidung. Vers 4 am Ende. Nicht Menschen hast du belogen, sondern, was hat der Vers 3 gesagt? Den Heiligen Geist. Merkt, das ist synonym. Heiligen Geist belogen heißt Gott belogen. Gott belogen heißt Heiligen Geist belogen. Es geht aber noch weiter. Als Hananias aber diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Oh Mann, Herr, könnt ihr euch das vorstellen? Würdet ihr gerne in so einer Gemeinde sein? Da stirbt man, wenn man betrügt, wenn man lügt. Oh, da kommst du rein, dann wird einer herausgedrängt. Was hat er gemacht? Er hat gelogen. Okay, da fragt man sich zweimal, ob man denn diesem Ort sein möchte. Das ist es. Ja, das ist Gott. Das heißt übrigens auch, aber okay, dann weiter. Also, als aber Hananias die Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam eine große Furcht über alle, die es hörten. Genau, eine große Furcht, Gottesfurcht. Was fehlt das in unseren Gemeinden an Gottesfurcht? Wir tun Dinge und meinen, Gott sieht es nicht. Wir tun Dinge und meinen, andere sehen es nicht. Wir tun Dinge und meinen, das macht nichts. Gottesfurcht. Vers 6. Die jungen Männer, das war der Job von euch übrigens hier, die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Harter Job. Vers 7. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, also die waren fit, gell? Nach 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne es zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr und sagt mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Und wer ist denn das Herrn? Wer ist der Herr? Jesus. Siehe, die Füße derer, die den Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Und so fiel sie aber sofort zu den Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie tot. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Und dann meint man, ja, so kann man doch nicht mehr in der Gemeinde, da wächst die Gemeinde doch nicht, die schrumpft da, wer will da hin? Aber schaut mal Kapitel 5, Vers 12. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in der Säule Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich anzuschließen. Das ist aber ein Gemeindekonzept, oder? Von den übrigen wagte sich keiner der Gemeinde an. Ja, natürlich, da stirbt man. Das ist nicht die Gemeinde, wo man sich gerade aussucht. Homepage. Welche Gemeinde suche ich aus? Große Jugend, kleine Jugend, viele Aktivitäten, da stirbt man. Nein, da gehen sie nicht hin, weil das ist zu ernst. Das ist zu ernst. Und schaut mal, aber, und das ist so herrlich, das liebe ich, Vers 14. Und 13, von den übrigen aber wagte keiner, sich voll anzuschließen. Doch das Volk rühmte sie. Wir meinen, wenn wir heilig leben, wenn Dinge klar angesprochen, dass das unattraktiv ist. Nein, das hat Auswirkungen, positiv. Das Volk rühmte sie, aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Die Echten. Denn der Herr tut sie dazu. Wow.
Ja.
So, jetzt müssen wir definieren, ob Belügen des Heiligen Geistes Sünde gegen den Heiligen Geist ist. Ich sage nein. Und das ist, ich denke ja, dass die in den Himmel gekommen sind. Aber durchs Feuer hindurch. Dass dieses Werk, das sie getan haben, für sie Konsequenz hat, nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel. Das hat was mit ihrem Lohn zu tun. Ja, genau, das war ein Exempel, das Gott einfach gezeigt hatte. Die Sünde gegen den Heiligen Geist, über die werden wir reden, da brauchen wir eine klare Definition davon. Und die ist nicht in diesem Sinne. Das, was hier passiert, werden wir gleich kommen, oder das kann ich auch gleich ansprechen. Also, wir haben gesehen, dass Gott belügen, Heiligen Geist belügen, Christus belügen, das Gleiche ist. Belügt man den Heiligen Geist, belügt man Christus, aber belügt man auch Gott. Das heißt, wird auf die gleiche Stufe gestellt. Segen Christi, Paulus sagt, den Segen, den er 2. Korinther 13 ausspricht, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da wird Gottes Segen als Ganzes der Gemeinde zugesichert. Auch da ordnet das ihn auf die gleiche Ebene. Also der Heilige Geist ist Gott. Aber der Heilige Geist ist, und jetzt ist wichtig, jetzt gleich sofort auf das, der Heilige Geist ist eine Person. Und da herrscht eine große Unkenntnis darüber. Es ist nicht einfach eine Kraft. Es ist eine Person. Denn ich kann keine Kraft belügen. Ich kann keine Kraft betrüben. Ich kann keine vielleicht dämpfen in dem Sinne, ja, aber diese Eigenschaften, die die Bibel einer Person zuschreibt und vielleicht Gott, in der gleichen Weise auch den Heiligen Geist. Aber belügen, und ich ordne das in die Kategorie dieses sündigen Belügen. Unter anderem auch, schreibt mir Epheserbrief. Epheserbrief, oh Mann. Also das nehmen wir im Dezember mit hinein gleich, aber das machen wir noch. Epheserbrief Kapitel 4 muss das sein. Ich muss das in meinem Geiste kurz meine Fotografie da rausholen und jetzt. Kapitel 4, Vers 30. Lesen wir ab 25, okay? Schon ab 25. Kapitel 4, ab 25. Deshalb legt die Lüge ab. Okay, da haben wir das Lügen. Legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und das ist ja der Kontext von Hananias und Sapphira, Gemeinde. Und jetzt, also wir sollen nicht lügen. Dann Vers 26. Zürnt und sündigt dabei nicht. Übrigens, man darf zürnen, nur dabei nicht sündigen. Das ist eine Herausforderung. Es gibt nicht nur einen heiligen Zorn Gottes, den gibt es nämlich auch. Zürnt und sündigt dabei nicht. Wie soll das funktionieren? Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, also nicht nur über mir, sondern über diesen Zorn, und gebe dem Teufel keinen Raum. Interessant, gell? Dass Lügen, Zürnen den Raum für den Teufel gibt, indem er nämlich wirkt. Und das ist der Nährboden. Das haben wir gerade bei Hananias und Sapphira ja auch gesehen. Warum hat der Teufel? Allein, Freunde, wir können hier bleiben und sagen, wenn wir das mal wieder durchdenken, wenn wir das wieder sacken lassen und sagen, hey, ist das die Bibel? Sagt das die Bibel? Was bedeutet das? Und unser Leben mal prüfen. Und wir wundern uns, warum wir oft fallen, warum der Teufel doch so Macht in unserem Leben hat, Einfluss, warum manche Sünden so stark sind. Und wie viel Lüge ist unter uns? Wie oft sind Spannungen, Streiten, Dinge, die wir nicht klären? Die Sonne geht nicht nur einmal da unter und wir wundern, warum Dinge passieren. Gebt keinen Raum. Das ist der Raum, wo der Teufel uns ein Theater spielt, was wir nicht mehr unterscheiden können, was wahr und unwahr ist. Und auf jeden Fall, dann geht es weiter, Vers 28. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke seinen Händen das Gute, damit er mit Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus euren Mund, sondern nur eins, das Gute ist notwendig, Erbauung zur Erbauung, damit es dem Hörenden Gnaden gebe. Ja, wie reden wir miteinander? All diese Dinge, Lügen, Belügen und so. Und jetzt, worauf ich hinaus möchte, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Was betrübt den Heiligen Geist? Deswegen habe ich es vorher gelesen. Belügen, stehlen, all diese Dinge. Nein, macht es nicht, betrübt ihn nicht. Das ist, und vom Kontext Epheserbrief, wir werden dazu kommen, den Heiligen Geist, was seine Aufgabe, was er in uns macht, Versiegelung des Heiligen Geistes. Das ist nicht und verliert nicht den Heiligen Geist, sondern belügt nicht. Das ist Betrüben. Der Heilige Geist hat dich zu einem neuen Schöpfen gemacht, hat Wohnung in dir genommen. Und du lebst so, also ich sag mal so, das Bild passt nicht genau richtig, aber wenn ich meinen Sohn, meinen kleinen permanent Sündigen sehe, das betrübt mich. Ich habe meinen Sohn erwischt bei einer Sünde, das hat mir das Herz gebrochen. Ja? Und er ist ein Kleiner, was steht hier, was ich meine? Ja? Das betrübt. Jesus Christus hat am Kreuz, nicht an diesem, aber am Kreuz, für deine Sünden sein Leben gegeben. Versteht ihr? Ja, ich hoffe. Und wir gehen fleißig hin und machen einfach weiter. Stellt dir vor, ihr investiert euch in jemanden und hilft ihm und er macht geradeweg so weiter. Das betrübt, oder? Darum geht es hier. Das Betrüben. Und ich denke, darum haben sie es nicht verloren. Ja. Aber beschämt. Und Paulus spricht im Korintherbrief, Korinther 3, so wird ihr Werk das Feuer hindurch. Das hat keinen Ewigkeitscharakter, im Gegenteil. Freunde, Zeit ist um. Ich hoffe, ihr kriegt Lust aufs nächste Mal. Wir werden uns mit dem Thema des Heiligen Geistes beschäftigen. Wir werden uns anschauen, was der Heilige Geist tut, wie er es tut, in Bezug auf Christus, in Bezug auf unser Leben. Wir werden darüber sprechen, über das Gebet, ob wir zum Heiligen Geist beten dürfen oder nicht. Was sagt die Bibel darüber? Über die Geistesgaben, über diese Dinge. Das ist ein Riesenfeld eigentlich, gell? Aber ein sehr wichtiges Feld. Und deswegen werde ich mir auch da ein bisschen Zeit lassen, dass wir da Klarheit haben. Okay, habt ihr sonst noch so Fragen? Und ich möchte euch ermutigen, falls ihr die ganze Zeit, fast das ganze Jahr da saßt und dachtet, ich hab Fragen, aber ich darf sie nicht äußern, tut mir echt leid. Du hast eine, das ist gut. Das Feuer hindurch. Das ist ein Bild und das ist dafür, dass. Ja, genau. Also, wenn ein Feuer in deinem Haus brennt, dann rennst du raus und dann stehst du da und das meiste ist so: Du weinst und dann sagst du, mein ganzes Hab und Gut ist verbrannt. Nur das, was ich an mir trage, das ist übrig geblieben, aber alles ist verbrannt durchs Feuer hindurch. Du kannst nichts mitnehmen. Und dieses Bild ist wieder im Bild. Ananias und Sapphira kommen an mit all dem, was sie haben. Und da ist, das ist ein Bild, das ist wirklich nur ein Bild. Ich glaube nicht, dass es wirklich so ist. Da ist so ein Feuer, so ein Tor. Und sie gehen durch und kommen an der anderen Seite. Und alles, was sie da, war nämlich Heu und Stroh. Und weil das Feuer war, verbrannt. Aber das, was Gold und Edelsteine und Diamanten war, das konnten sie, können sie da. Das kann, dem kann Feuer nicht, im Gegenteil, das wird sogar geläutert. Und deswegen ist das 1. Korinther 3, es gibt bestimmte Dinge, wo Gott sagt, das ist wie Gold und wie Edelsteine und das hat Ewigkeitscharakter. Wenn ihr so lebt und das tut, das könnt ihr mit hineinnehmen. Ja? Aber andere Dinge, wenn ich hier dastehe als Beispiel und das hier mache, um Geld zu verdienen, dann wird davon nichts übrig sein, wenn ich im Himmel ankomme. Wenn ich das hier tue, und damit nachher, wenn man mir auf die Schulter klopft und sagt, oh, Willi, du bist aber toll, dann war das war dann mein Lohn, wenn das meine Intention ist, warum ich hier bin. Wenn ich aber Christus verherrlichen möchte und dazu beitragen möchte, dass ihr ihn verherrlicht, dann sammle ich Schätze im Himmel. Ja. Und ich will da ein gutes Bankkonto haben. Ich will nicht mit leeren Händen vor meinem Herrn dastehen und dann sagte, was hast du aus dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Oh, hab's vergraben. Hab's anderen gegeben. Ja, damit sie ein bisschen was damit machen. Nein, ich will schon, dass er sagt, guter Knecht. Ja. Okay? Also das heißt, es hat keinen Bestand. Es ist vergänglich. Sowas wünsche ich mir noch mehr fürs nächste Jahr. fragt, wer das los. Ansonsten könnt ihr auch dann auf mich zukommen, wenn das jetzt. Ich glaube, ich bin nie früher als 11:30 hier weg. Also ihr könnt wirklich immer bleiben und Fragen stellen. Ich bete noch. Darf ich das machen? Ein wunderbares Werk hast du in uns angefangen, hast von deinem Geist, vom Christi-Geist genommen und hast es deiner Gemeinde gegeben, jeden Einzelnen von uns, die wir an dich glauben. Ein Werk in uns begonnen, zum Preisen rum deiner Herrlichkeit, damit wir verwandelt werden in dein Bild. Herr, wenn wir das heute mitnehmen, Herr, ich bitte dich, Herr, dass du das in uns im Herzen bewahrst, dass wir unserer Berufung klar sind. Ich möchte dich ganz konkret bitten, Herr, für mein Leben, das Leben jedes Einzelnen hier, dass du uns durch deinen Geist, deinen guten, heiligen Geist hinterfragst und uns vor Augen führst, ob wir dich in unserem Leben verherrlichen, ob wir Früchte haben, die bezeugen, Herr, dass wir dein sind. Herr, nicht um beschämt zu werden in erster Linie, sondern einfach um neu ausgerichtet werden, um ein Leben zu leben, das wirklich den Sinn erfüllt. Überführe, Herr, aber auch stärke, Herr, auch erbaue, Herr, und gib Mut und Glaube und Kraft, dieser Berufung würdig zu leben. Du hast es möglich gemacht, Herr. Du hast uns alles gegeben, dass es nicht aus uns allein geschieht, Herr, dass es möglich ist. Und ich preise dich dafür. Danke, Herr, dass du uns wiedergeboren hast durch deinen guten Heiligen Geist. Geh mit uns auch jetzt ins Wochenende hinein, an diesen heutigen Abend. Sei mit jedem Einzelnen, Herr. Danke, dass wir damit rechnen können, Herr, weil du zu deinem Wort stehst, weil du zu deinen Verheißungen stehst. Darum glaube ich und hoffe ich, Herr. Amen.